Lasst uns Platz nehmen. Gott möge uns segnen auch heute Nachmittag. Heute habe ich ein Thema, ein sehr interessantes Thema, was mich auch sehr beschäftigt hat, der Weg aus der Schwachheit, aus der Mutlosigkeit, aus der Ängstlichkeit, aus der Verzagtheit, der Ausweg, der Weg aus der Schüchternheit sogar. Auch das gehört zu diesem Bereich. Und bevor ich weiter predige, lade ich für den Freitag ein. Donnerstag werden wir keinen Gottesdienst haben, aber am Freitag haben wir den Gottesdienst und das Thema wird sein, große Erschütterungen kommen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es wird ein prophetisches Thema sein, was Gott mir in den letzten Tagen gezeigt und offenbart hat. Das möchte ich mit euch teilen. Am Samstag wird das Thema sein, Heilung der Seele. Wir haben so viele Menschen, die verletzt sind, abgelehnt worden sind, nicht gewollt sind, die einfach hier sind und ja, und wofür bin ich da? Was ist der Wunsch? Oder warum bin ich da? Wer hat mich erwählt? Wer hat mich bestimmt? Das und das, verstehst du? So viele Menschen sind hier, die haben Verletzungen an der Seele, Verletzungen am Geist und das wirkt sich auf den Körper aus. Und das am Sonntag dann, da wird das Thema sein, alles was du brauchst, ist schon da. Alles was du brauchst, ist schon da. Du musst nur nehmen, du musst nur ernten, das wächst alles. Das ist alles hier in diesem Dasein. Das ist alles da, was wir brauchen, verstehst du? Und so. Deshalb nimm die Dinge, wie sie kommen. Und alles, was du brauchst, ist schon da. So, der Weg aus der Schwachheit ist mein Thema. Leben besteht nicht nur immer aus Stärke, sondern Stärke und Schwachheit, Spannung und Entspannung gehört dazu. Und dazu nehme ich eine Bibelstelle aus 1. Korinther Kapitel 15, Vers 43. Da heißt es, es wird gesät in Unehre und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Das ist das Leben. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. Und dann die nächste Bibelstelle 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 und folgende Verse. Aber er hat zu mir gesagt, als Paulus hier geflehnt, gebetet, gefastet hat, dreimal ganz besonders gebetet hat, Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch oder diesen Stachel. Und dann hat er zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade, die Gnade Gottes ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir und in dir. Darum will ich auch vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, denn nämlich die Kraft Gottes erweist sich, wenn ich schwach bin. Also, wir müssen noch viel öfter schwach spielen, so, ach, ich kann's nicht. Weißt du, wenn du es anfängst zu sagen, ich kann's nicht, dann kommt irgendwo jemand und ermutigt dich, gibt den Rumpf, so einen Rempler und greift dich unter die Flügel und so weiter. Und dann sagt Paulus hier noch weiter als letztes, und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, die Misshandlungen, die Entbehrungen, die Verfolgungen und die Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir haben Bruder Hedgecock hier gehabt, vor ein paar Tagen, und der hat gerade über das Überwinderleben gesprochen. Wie sieht das Überwinderleben aus? Nicht nur, dass ich immer den Starken spiele, nein, ich muss meine Schwachheiten überwinden, meine Niedrigkeit überwinden, einfach damit zurechtkommen, den Weg der Demut gehen. Das waren so die Grundgedanken, was er hatte für ein Überwinderleben. Und es entspricht der Weisheit Gottes hier, dass gerade die schwachen Gefäße von Gott gebraucht werden. Er hat ja über die Gefäße zur Ehre und zur Unehre gesprochen. Und ich habe, als ich nach Hause fuhr, mir Gedanken gemacht, ja, die Gefäße zur Unehre. Manchmal braucht man die Gefäße zur Unehre viel mehr. Also früher, als es noch keine Spülklosetts gab, da war der Nachttopf viel wichtiger als die schöne Blumenvase. In aller Liebe, die Leute vergessen das, aber das ist auch ein Gefäß zur Unehre. Zur Unehre. Nur nebenbei. Schwachheit muss uns oft dienen und so weiter. Und wenn wir die Schwachheit haben und in der Schwachheit immer noch was tun, erreichen wir die Siege Gottes. Wir haben vorhin mit uns unterhalten, dass die Heide so in den letzten Lebenstage, Lebensjahre war, immer wieder, wenn sie einen Löffel noch runtergeschluckt hat, hat immer Lob und Dank gesagt. Für alles Lob und Dank, Lob und Dank. Und das ist, was einen stark macht. Lob und Dank. Sag öfters in deinen misslichen Situationen, in der Niedrigkeit, auch wenn es nur der Löffel zum Runterschlucken ist, was du ja noch verkraften kannst. Lob und Dank, Herr. Und wenn sie aufgerichtet wurde im Bett und sich hinsetzen konnte, immer wieder ein Stoßseufzer, Lob und Dank. Und wir sollten viel mehr Lob und Dank in unserem Leben einfach zitieren und einfach Gott geben. Lob, das gehört Gott, und Dank, dass ich das noch kann. Sage Dank alle Zeit für alles. Das ist, wie man mit der Schwachheit umgeht. Wege aus der Schwachheit ist mein Thema. So, Schwachheit ist da und Schwachheit muss uns zur Stärke dienen. Gott zwingt uns nicht zu Schwachheit und doch, er lässt uns ja, Dinge erleben, wo wir sagen, ach, das ist nichts für mich, das schaffe ich nicht. Und dann merken wir, Gott muss uns helfen. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Ohne die Hilfe Gottes kann ich nicht. Und das ist, wie man mit Schwachheit umgeht. Ich bin schwach, doch du bist stark. Ich bin schwach, doch du bist stark, allmächtiger Gott. Und Gott lässt Schwachheit zu, er zwingt uns nicht, damit wir ihn suchen, damit wir tiefer im Wort forschen und graben, dass wir dann anfangen auch zu beten. Not lehrt beten. Was ist Not? Not ist auch nichts anderes wie Schwachheit. Dann bete ich. Und wenn ich in der Schwachheit bin, dabei stoße ich auf die wunderbaren Verheißungen Gottes dann und mache Glaubenserfahrungen. Ach, wie hat Gott mir durchgeholfen. Wie wunderbar war der Herr. Auch hier hat der Herr mich durchgetragen. Und hier habe ich die Gegenwart Gottes erlebt. Und das ist, wie wir die Kraft Gottes in Schwachheit erleben. Wir reden immer von der Kraft Gottes und das ist nicht nur, da, was weiß ich, große, gewaltige, weltbewegende Dinge zu tun. Nein, in der Schwachheit, wenn ich nichts kann, kann ich doch am allermeisten letztendlich. Und dann wundere mich, was ist dabei rausgekommen? In meiner Schwachheit. In der Schwachheit erleben wir die Kraft und die Macht Gottes. In der Schwachheit lernen wir dem Herrn besser zu vertrauen, lernen ihn besser kennen, erfahren ihn in, ja, in Situationen, da verlässt er mich nicht. Menschen haben mich verlassen, aber Gott hat mich nicht verlassen. Das ist Schwachheit. Andere gehen weg. Weißt du, solange du was kannst, solange du was gibst, solange du was bist, solange du was, ja, wenn sie was von dir ernten können oder profitieren können, dann bist du prima, Kerl. Aber wenn du nichts mehr hast, aber der Herr liebt uns gerade, wenn wir nichts mehr haben, wenn wir ganz schwach und elend sind, ja, das bringt uns alle Zeit. Auch, ja, wenn ich die Kontrolle über mein Leben verliere und er hilft mir und so weiter, er lässt mich nicht fallen. Das ist Schwachheit. Erfahrungen. 7 Stunden in der Schwachheit. Durch die Schwachheit wird der Herr stark, wird der Herr mächtig. Wir werden Gottes bewusst. Ich kann es nicht, das hat der Herr gemacht. Verstehst du? Und das ist das Schöne, wenn ich sagen kann, ich habe das nicht gemacht, das hat der Herr gemacht. Und wir sollen viel mehr einfach dem Herrn zu vertrauen, dass er es macht. Wir müssen es natürlich machen, aber mit seiner Hilfe, mit seiner Ermutigung, mit seinem Beistand, mit seinem Trost, lass dir an meiner Gnade genügen. So hat Gott dem Paulus gesagt, und was sagt dein lieber Bruder Paulus dann weiter? 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Erzähl das den Leuten heute in unserer Wohlstandsgesellschaft. Deshalb will ich noch viel mehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und ich sage dir eines, die Kraft Gottes wohnt nur bei uns, wenn wir uns schwach fühlen. Nicht, wenn wir stark sind. Denn Gott ist ein Gott der Armen, Gott ist ein Gott der Schwachen, Gott ist ein Gott der Kranken, Gott ist ein Gott der nichts habe nichts. Unsere Einbildung schwächt den Herrn. Wenn wir sagen, ich kann das, wird Gott uns nicht greifen. Denn die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Paulus sagt, ich will meiner Schwachheit am allermeisten rühmen, meiner Kraftlosigkeit, meiner Nichtigkeit, meiner Unwirksamkeit. Guck mal, da wurde damals seine Predigt, dann wurde gar nicht aufgeschrieben. Was hat Paulus wohl gepredigt? Wie viele Predigten hat er wohl gehalten? Ich habe oft nachgedacht, wie viele Predigten hat der gute Mann gehalten? Nur ein paar Briefe, die er irgendwo schnell aus dem Gefängnis geschmuggelt hat. Die sind erhalten worden. Aber was ist mit den vielen Predigten? Und wenn ich dran denke, wie viele Predigten ich bereits auf dem Speicher im Internet habe und so weiter und wie viele andere Prediger Bücher geschrieben haben und so weiter. Paulus hat das alles nicht gemacht und hat keine Möglichkeit mehr gehabt. Aber in den wenigen Worten, in den Worten der Schwachheit hat er viel mehr ausgerichtet. Und Worte und Taten, die du in der Schwachheit tust, die sind effektive Dinge. Der Starke kann immer was tun, aber der Schwache, wenn er sagt, ich kann nicht. Und das ist, was er dann aus sich heraus durch die Gnade und durch die Kraft Gottes profitiert und ja, zustande bringt. 2. Korinther 12, Vers 7. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Halleluja. Du solltest immer wieder dran denken. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn du stark bist, bist du schwach. Schwach in Gott, schwach im Glauben, schwach im Geist. Solange ich selbst stark bin, habe ich keine göttliche Vollmacht. Solange ich selbst stark bin, lebe ich im Fleisch. Solange ich selbst stark bin, ja, arbeite ich in meinen Fähigkeiten, in meinen Möglichkeiten, in meinen Kräften. Und deshalb, wir sollten uns viel mehr auf den Herrn verlassen und sagen, Herr, ich kann es nicht. Ich will es auch gar nicht. Und selbst wenn ich das könnte, was würde es mir bringen? Das ist nur Stroh und Stoppeln. Und ich möchte Schätze, ich möchte ja Gold haben, so wie wir gehört haben am Sonntagabend beim Bruder Hedgecock. Ja, ich möchte wirklich was Wertvolles in meinem Leben erreichen. Und das erreichst du nur, wenn du schwach bist. Ich habe darüber nachgedacht auf dem Nachhauseweg. Wie führe ich ein Überwinderleben? Herr, mach du das. Herr, geh du voran. auf meiner Lebensbahn. Wie werde ich mit dem Teufel fertig? Ich will die kleine Geschichte erzählen, die mir sehr viel geholfen hat. Ich habe Probleme gehabt, immer wieder mit negativen Dingen. Und dann hatten wir in unserer Gemeinde, ich war jüngerer Bursche noch, eine Bibelstunde, und ein Bauer aus Österreich hat hier Vorträge gehalten, wie führe ich ein siegreiches Leben. Und dann hat er erzählt seine Geschichte, wie Gott ihm begegnet ist. Der Teufel hat an die Tür geklopft, hat er immer die Tür aufgemacht, und dann hat er gleich eine unter der Gürtellinie bekommen, dann lag er wieder auf dem Boden. Und er ging so immer zu und hat keinen Sieg gehabt in seinem Leben, kein siegreiches Leben. Und dann sagt der Heiland, was muss ich tun, dass ich ein siegreiches Leben führe? Immer wenn der Teufel bei mir an der Tür klopft, mache ich auf und dann kriege ich wieder einen Schlag und das haut mich wieder um. Da liege ich wieder am Boden. Dann hat der Herr gesagt, wenn der Teufel nochmals bei dir anklopft, dann gehst du nicht an die Tür. Dann lass Jesus an die Tür oder lass mich an die Tür und ich mache die Tür auf. Und dann werden wir schon sehen, was da passiert. Und dann hat der Teufel wieder angeklopft und das Heiland, hörst du, siehst du, da steht er schon wieder vor der Tür. Und dann ist er zur Tür gegangen, der Heiland die Tür aufgemacht und der Teufel hat den Herrn Jesus gesehen, dass er die Tür aufmacht und nicht der liebe Bruder. Dann dreht er sich auf der Stelle um und haut ab. Und das sollten wir auch tun. Wenn wir Probleme haben, sollten wir selber nicht die Probleme bekämpfen, sollten wir nicht nach irgendeiner krampfhaft nach einer Lösung suchen, sondern Heiland, geh du an die Tür, mach du das. Heiland, nimm du die Medikamente in deine Hand. Herr, bezahl du, hilf mir, dass ich die Rechnung bezahlen kann. Geh du zur Bank. Ich bin bei der Bank nicht kreditwürdig, aber du, Herr Jesus, hilf mir, dass ich meine Finanzen erledigen kann. Das ist nicht in seiner Kraft, in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft leben. Ich bin nur stark, wenn ich in meiner eigenen Kraft ja alles Gott überlasse und sage, Herr, ich habe alles Mögliche getan, was ich tun konnte. Ich bin nur stark, ja, wenn ich meiner Herrlichkeit entkleidet bin. Ich bin arm, doch du bist reich. Ich bin klein, doch du bist groß. Ich bin schwach, doch du bist stark. Ja, mir geht's schlecht, aber dir geht's gut, Herr Jesus. Wir sollen den Herrn Jesus vorschicken in unserem Leben. Deshalb verstehe ich den Liederdichter. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie singen, wenn sie da singen, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Verstehst du? Das ist praktisches Christentum. Jesu, geh voran. Mach du mir Bahn. Mach du mir die Tür auf. Gib mir du die Lösung. Erst dann ist Christus in mir mächtig, wenn er sich bei mir offenbaren kann, wenn er vorangeht, wenn er die Dinge macht. Ich muss nur nacharbeiten, nur aufräumen, nur einräumen, nur zu den Akten legen. Das ist, was ich machen muss. Gott will sich durch Schwäche sich groß erweisen und offenbaren. Damit wird sichtbar, dass es nicht von uns war, sondern er hat es gewirkt. Er hat es befohlen, er hat mir gesagt, mach das und ich habe das gemacht. Und ja, ich habe es gemacht, aber er hat es mir befohlen. Er stand hinter mir, seinen Auftrag habe ich erfüllt und so weiter. Und das ist alles Gott zu ehren. Lob und Dank. Lob und Dank. Das ist diese Methode. Gib Gott die Ehre, dass Gott durch alles, was durch dein Leben geschieht, das hat der Herr gewirkt. Er gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Und Paulus sagt, ich habe das Wollen, aber ich bring's nicht fertig. Und der Herr hilft durch seinen Heiligen Geist meinem Willen und meinem Vollbringen. In 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auch wenn das Gefäß so Unehre ist. Und da steht am Ende, wo die unehren Gefäße stehen, aufgelistet werden, was der Hitchcock hier aufgelistet hat. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gefäße zu ehren und Gefäße zu unehren. Ich habe geprüft, wie verhält sich das? Hat der Bruder Josef richtig gesprochen oder richtig erklärt? Paulus erwähnt beides, die Gefäße zu ehren und die Gefäße zu unehren. Und dann am Schluss steht es, wir haben diesen Schatz, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, in unseren irdischen Gefäßen, Gefäße, die taugenichts sind, die wertlos sind, damit die Kraft Gottes sich durch uns offenbart. Und die Bibel meint nicht Schwachheit im Glauben, nein, sie meint, in meinem irdischen Gefäß soll sich die Kraft Gottes offenbaren. Wir sollen stark in dem Herrn sein und in der Macht seiner Stärke. Wie sieht das aus? Indem ich immer Gott die Ehre gebe. Dass ich immer Gott anrufe. Oh Herr, hilf mir. Herr, steh mir bei. Und wir haben uns entwöhnt. Der Teufel hat uns entwöhnt, immer Gott anzurufen. Herr, hilf. Herr, hilf mir. Guck mal, Petrus wäre nie aus dem Wasser rausgekommen. Der wäre ersoffen und die Fische hätten ihn gefressen. Wenn nicht gerufen hätte, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Wir sollten viel mehr in unseren Krisen, in unseren Schwierigkeiten, Engpässen, was es auch immer sein mag, immer das Gebet rufen, Herr, hilf mir. Und ein Gebet, das ich, wo ich festgestellt, immer erhört wird, von wem auch immer, ist, Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Nicht, ich kann's. Und so weiter. Nein, Herr, steh mir bei. Weißt du, es ist schön gut, wenn der Herr dir beisteht. Aber Herr, hilf mir. Herr, erbarm dich meiner. Du siehst, wie ich mich abstrample, wie ich mich, ja, abmühe. Gott hilft uns, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst werden. Manche spielen Theater. Oh, Heiland, ich bin so schwach. Und dann reden sie weibisch und plärren und flennen. Nein, wir sollten wirklich ehrlich unsere Schwachheit fühlen. Uns nicht Schwachheit einbilden oder die Schwachheit einreden und sagen, ich bin schwach. Nein, wir sollen wirklich in unserem Herzen fühlen, Herr, es ist wirklich, ich bin nichts. Ich bin nur Ton. Ich bin ein Gefäß zur Unehre. Ich bin ein Verbrecher. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Gauner. Verstehst du? Ich schaffe das nicht, lieber Gott. Wenn du mir nicht hilfst, aus mir wird nichts. Und deshalb, wir sollen die Schwache wirklich in uns selber fühlen. Dass wir einfach den Eindruck haben, ich bin dem nicht gewachsen. Oder ich bin unfähig. Ich sollte predigen und ich kann nicht predigen. Ich sollte beten und ich kann nicht beten. Die Jünger haben frei gefragt, Herr, lehre uns beten. Wir können nicht beten. Oder ich solle Liebe üben. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind und nicht einmal die richtig. Ja, hilf mir. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es muss ein Teil und das Element sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht alles. Ich bin nicht für alles zuständig. Ich kann nicht der ganzen Welt helfen. Wir sollen von uns aus nichts mehr können und nichts mehr wollen. Alles, Herr, bist du. Kennst du dieses schöne Lied? Stern, auf dem ich schaue. Alles, Herr, bist du. Ja, ich bin nicht in der Lage. Was du gesagt hast in der Bibel, deine Gebote zu erfüllen. Ich kann deine Gebote nicht halten. Du sollst deine Feinde lieben. Probier deine Feinde zu lieben. Geh zu den Türken, geh zu den Russen, geh zu den Chinesen und dann geh, was weiß ich, zu den Verbrechern und lieb die Menschen. Lieb die, die dir geschadet haben, die dich verletzt haben. Fang an, die zu lieben. Die kannst nicht lieben, selbst wenn du 10-mal möchtest und dich anstrengst. Also ich bemühe mich, meinen Feind, meinen Gegner, meinen Widersacher zu lieben. Der mich hasst, ich versuche den auszustehen, verstehst du? Aber da verschluckst ich 10-mal. Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Herr, du musst mir helfen. Ich brauche ein Wunder. Ohne ein Wunder komme ich nicht weiter. Und mit Gottes Hilfe ist dann alles möglich. Halleluja. Und deshalb, wir sollten so weit kommen, dass wir sagen, Herr, ich kann nicht. Ich kann meinen Feind nicht lieben. Meine böse Nachbarin, meinen bösen Nachbar, meinen bösen Kollegen, der mich mobbt, oder Kollegin, der mich mobbt. Ich kann sie nicht lieben. Wer recht glaubt, ja, der macht sich von seinen Gefühlen frei und sagt, ich kann, selbst wenn ich wollte, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich am laufenden Band. Gott benutzt unsere Schwachheit, um seine Herrlichkeit darin zu offenbaren. Und lass dein Leben nicht von diesen Gefühlen bestimmen. Nein, spring mit Gottes Hilfe über deinen Schatten. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Spring über die Mauern. Wenn wir mit jemandem beten, müssen wir dabei nichts fühlen, sondern einfach, Herr, ich bete nur. Was ist das? Was ist das für so viele? Ich bete nur. Aber du musst heilen. Und deshalb, auch deine Gebete, die können elend und schwach und jämmerlich sein, spielt keine Rolle. Bet nur. Du tust das, was der gesagt hat, der liebe Gott. Und du betest für jemanden. Und wenn du diese Schwachheit fühlst in dir und sagst, ich kann dich sowieso nicht heilen, durch mich wirst du nicht gesund werden. Aber der Herr wird dir helfen. Und im Jakobus 5, da heißt es, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn du deine Schwachheit fühlst, wird Gott Wunder wirken. Aber wir fühlen uns immer noch stark. Ich hab's gebetet. Das ist durch mein Gebet gerettet worden. Dem hat mein Gebet geholfen. Nein, ich bin nur schwach. Ich bin nur ein Werkzeug. Und ein Werkzeug tut gar nichts. Es sei denn, das Werkzeug kommt in der Hand Gottes. Der Meister muss das Werkzeug bedienen. Werkzeug ist nichts, das ist nur eine Null. Aber der, wo es bedient, und darauf kommt es an, dass Gott uns bedient. Und solange wir nur fühlen, ich kann nichts, dann wird Gott nicht viel tun. Aber Herr, hilf mir, Herr, erbarm dich meiner, geh nicht vorbei, o Heiland. Wenn wir für jemanden beten, dann sind wir ein armer Bettler. Du bettelst für jemand anders. Oh, lieber Gott, guck mal, der liegt auf dem Boden, der ist fix und fertig, der kann nicht mehr weiter. Und ich bitte dich um Hilfe, gib ihm Leben, gib ihm Kraft, gib ihm Mut, gib ihm Kühnheit. Wir sollen für andere eintreten und dann sagen, Hilfe, wir brauchen Hilfe, da liegt einer auf dem Boden. Verstehst du? Das ist, was wir dort tun können. Wir sollen, wenn wir für andere beten, nur um die Hilfe Gottes für andere Menschen bitten und erbitten. Herr, hilf diesen armen Tropf da. Hilf diesem Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Hilf ihm. Und wir setzen uns ein vor unserem starken und mächtigen Gott. Ich kenne Gott und das ist alles. John Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Herr, hilf ihm. Und sagen, kommen Sie, rufen Sie schnell Feuerwehr an. Oder Krankenwagen oder was auch immer. Wenn wir im Namen des Herrn dienen und in dem Namen des Herrn gehen, haben wir große Verheißungen. Die Verheißungen Gottes gelten für die kleinste Versammlung, sind die größten Verheißungen gegeben worden. Ich denke nur an die schwache Esther. Gott gebraucht das schwache Geschlecht. Wir wundern uns manchmal, warum Gott manchmal oft Frauen gebraucht. So, ich lese in der Bibel, die Judith und so viele andere schwache Frauen wurden mächtig gebraucht. In der Apokryphen ist die Judith. So, und da können wir nachlesen. Ja, Gott gebrauchte Esther, um die Juden da in Susa von dem Holocaust zu bewahren. Obwohl von Haman schon alles in die Wege geleitet wurde. Und wir lesen es hier in den ersten Evangelien und so weiter, auch später. Die Christen kommen sich wie Sklaven, wie Gefangene, wie schwach. Und die Esther war so eine schwache Frau, dessen sich nur rein ausgeputzt. Das Einzige, was sie war schön. Und sie gebrauchte ihre Fähigkeiten zur Ehre Gottes. Und die Menschen, die Gott gebraucht hat in der Vergangenheit, in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, die was geleistet haben, die was vollbracht haben, das waren einfache, schlichte Menschen, die hatten keine Lobby, die hatten keine große politische Macht. Es waren einfache Menschen, so wie dieser Petrus und Johannes, als sie zum Tempel gehen, zum Beten. Da so schwach, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf. Der Apostel Paulus, als er zu den Korinthern kam oder auch zu den Galatern später, da schreibt er, ich kam in großer Schwachheit zu euch. In großer Schwachheit. Der war krank sogar. Ich lese in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 3 und folgende Verse. Und da heißt es, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit Zittern. Und meine Rede, meine Predigt bestand nicht aus klugen Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Was ist das, Erweisung des Geistes und der Kraft? Aus Überzeugung, aus der inneren Gewissheit. Das ist Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich weiß. Der Herr hört mich. Ich weiß, der Herr sieht mich. Ich weiß, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Und es geschieht nicht durch mich, nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Heiligen Geist. Ja, ich war mit einfachen Worten, in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Nicht das, das hat der Paulus für dich gemacht. Deshalb war Paulus auch bewusst keine Leute oder kaum Leute getauft. Der hat gepredigt, der war nicht zum Taufen gesandt, nicht damit jemand nachher sagen kann, Paulus hat mich getauft. Ich bin durch Paulus in die Gemeinde gekommen. Deshalb hat er ganz bewusst gesagt, lass doch, kann jemand anders taufen. Damit sich niemand was einbildet, der gebildete, intelligente Professor Saul von Tarsus hat mich getauft. Oder Galater Kapitel 4, Vers 13 schreibt er, ihr wisst aber, dass ich euch das erste Mal mit Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Vielleicht hat er im Sitzen ja gepredigt. Eine Schwester bei uns in Stuttgart, also von einer anderen Gemeinde, die so meine Kollegin mit war in der Nachbarschaft, die Paula Gassner, die hat Herzinfarkt gehabt, die war krank, die hat vom Bett aus gepredigt. Sie war im Bett und hat das Mikrofon genommen und vom Bett aus gepredigt. Im Bett, also auf der Bahre lag sie. Sagte sie, Geschwister, nehmt es in Kauf, ich mache genauso wie Paulus. Ich predige in aller Schwachheit. Oder im Rollstuhl. Oder was weiß ich. In aller Schwachheit. Weißt du, die Leute denken, wenn man Gott dient, muss man in aller Kraft und Stärke dienen. Weil das irgendwo ja einem Priester gar nicht so zusteht, Schwachheit zu demonstrieren und zu sagen, der Priester muss stark sein, der muss überzeugt sein, der muss gewiss sein, der muss Power haben. Nein, wir dienen Gott in Schwachheit. Das erste Mal war ich in Schwachheit zu euch. Und das erste Mal ist das wichtigste Mal. Da behält man im Kopf, wie das alles war. Trotz dieser Schwachheit und Begrenztheit hat seine Predigt einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Trotz seiner Schwachheit. Weißt du, nicht wie du das sagst, sondern was du sagst. Verstehst du, was du sagst, das ist das Wichtigste. Und Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Verstehst du, das sind auch Worte in Kraft. Verstehst du, die schmeicheln nicht, die reden nicht um den heißen Brei herum. Verstehst du, denk nur an den Buben da, der gesagt hat, der Kaiser ist ja nackt. Verstehst du, seine Klamotten, die sind ja alles nur Pappe oder Zellophan. Einbildung. Und das ist was die Wahrheit ist, was Jesus auch gesagt hat. Jesus hat ja ohne Schnörkeln was gesagt, verstehst du? Ohne Verzierung. So spricht der Herr. In Schwachheit. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Das sind Worte, wie Paulus mal gebraucht hat. Er hat gesagt, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich werde morgen am Freitag darüber sprechen. Die große Erschütterungen kommen. Die Welt steht vor großen Erschütterungen. Wenn sie sagen, Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen. Über Nacht. Ja, und in Schwachheit, aber sie treffen das richtige Wort im richtigen Augenblick, das ist die Kraft Gottes. Wenn jemand im Sterben liegt, kann man nicht nur groß schmeicheln und sagen, ja, der Herr wird dich aufrichten. Wenn du weißt, das Leben ist abgelaufen, die Uhr ist abgelaufen, da ist kein Sand mehr da. Entweder passiert ein Wunder und der Herr dreht um, dass es wieder noch von vorne Leben angeht, oder du sagst, bestelle dein Haus, du musst nach Hause gehen. Aber weißt du, heutzutage darfst du über den Tod gar nicht sprechen, bald wird es verboten sein, wenn du über den Tod und Sterben sprichst. Aber wir alle werden sterben. Und Leute, macht euch gefasst. Es wird ein Sterben sein, dass vielleicht 2 Milliarden Menschen plötzlich weggerafft werden. Die sind nicht mehr da. Und was wird das für ein Geschrei sein in der Welt? Oh, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Milliarden werden sterben. Lies mal die Offenbarung, die Apokalypse. Das wird passieren. Jetzt sterben die Wälder. Jetzt sterben die Tiere. Die Tiere sterben jetzt aus. Und bald werden die Tiere aussterben und die Bienchen aussterben, werden auch die Menschen bald aussterben. Die werden es gar nicht merken, dass sie sterben. Plötzlich sind sie weg von der Bildfläche. Und dann darfst du über den Tod nicht sprechen. Erschreckt nicht die Leute. Wir sind in einer Freiversammlung in Stuttgart, predige auf der Straße und sage, Jesus, komm bald, eile, rette deine Seele, du weißt nicht, wie lange dein Leben noch hast und wie lange du noch lebst. Dann hat kaum jemand gesagt, und erschrecken Sie bitte nicht die Leute mit Angst, und Angst ist kein Mittel zur Evangelisation. Wir müssen den Leuten Feuer unter den Hintern schüren. Die Zeit ist kurz, die Zeit eilt, Jesus kommt bald, und wenn er nicht kommt, ist mir egal, aber wir vor der Ewigkeit stehen, der eine schneller als man denkt. Und dieser eine, der da so gespottet hat, der geht weg, komm, rutscht uns Puckel runter, mit dem Puckel runter, geht von der Freiversammlung weg und er quietscht plötzlich die Straßenbahn und er ist eingeklemmt worden von der Straßenbahn, rennt in die Straßenbahn rein und nachher kam Sanitätswagen. Ich glaube, dass der liebe Gott hat zu ihm gesprochen. Mach dich bereit, schicke dahin, um Gott zu begegnen. Aber das darfst du nicht sagen, du wirst bald eingesperrt als Pastor. In aller Schwachheit, die Wahrheit gesagt. Es war für ihn ein leichtes gewesen, verstehst du, zu reden und so weiter. Hätte Paulus sagen können, komm, Leute, glaubt an das Gesetz des Moses, Israel ist das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Das hätte er alles sagen können. Er wäre prima Mann gewesen, hätte keine Verfolgung gehabt. Aber er hat Christus bekannt. Und wenn du Christus bekennst, bist du bei den Juden out. Bist auch bei den meisten Christen auch aus. Auch da gehen die Jalousien runter. Erwähne nur den Namen Jesu. Du kannst über Wetter sprechen, über Mohammed sprechen, über Allah sprechen, du kannst über alles sprechen, aber sag ja nichts von Jesus und schon gar nicht vom Kreuz. Aber das Kreuz ist ein menschlich, eine Schwache, verstehst du? Aber gerade am Kreuz wurde die Macht Gottes demonstriert, was die Liebe Gottes vermag. Die Liebe Gottes. Was wäre passiert, wenn Jesus auf Golgatha damals diese Liebe nicht demonstriert hätte? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihm wäre ein leichtes gewesen, vom Kreuz runterzusteigen, was die Juden damals gefordert haben. Sie hätten nur einfach sagen, Vater, und dann wäre er schon runtergeflogen und wäre sanft gelandet. Es wäre ihm ein leichtes gewesen. Er hat viel mehr Kraft gebraucht, am Kreuz zu bleiben, als vom Kreuz herabzukommen. Es hat viel mehr gebraucht. Und es braucht mehr Kraft, durchzuhalten, im Leiden, in der Schwierigkeiten, in was weiß ich, in welche Situationen. Die Kraft der göttlichen Liebe war es, was Jesus befähigte, schwach zu sein. Nicht zu weissagen, wer schlägt dich, wer spuckt dich an. Ja, Jesus, Herr, hat durchgehalten. Er hätte sagen können, verstehst du, Der Teufel hole dich, verstehst du? Aber nein, der hat es stehen gelassen. Nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz, sondern seine Liebe zu uns. Halleluja. Seine Liebe zu uns. Jesus wird als Lamm Gottes bezeichnet in den Evangelien bis zu der Offenbarung. Das Lamm ist etwas Unauffälliges, etwas Schwaches, dummes Schaf. Verstehst du, Schafskopf? Ja, ist ja fast Beleidigung. Aber das war der Herr Jesus. Er war das Lamm Gottes. Den gleichen Charakter hat auch die Gemeinde Jesus später gehabt. Den Lammescharakter, die Lammesnatur. Sie folgten dem Lamme nach, wo er hinging, wo er hingeführt hat, die Menschen. Der Herr Jesus führt uns nicht auf der Halleluja-Höhe, sondern er führt uns erst im Tal der Todesschatten. Psalm 23. Ich werde am Freitag auch darüber sprechen und erwähnen, was bedeutet, der Herr ist mein Hirte. Die meisten wissen es gar nicht, was es ist. Chinesisch für sie. Es ist immer eine große Gefahr, wenn die Gläubigen streben, groß zu werden, stark zu werden, in dieser Welt was zu gelten, anerkannt zu werden. Was nützt es, wenn du das bist und das bist und das bist und das bist und doch im Grunde genommen gar nichts bist? Ein großer Weiser hat einmal gesagt, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Verstehst? Desto blöder bin ich. Und das ist, erkennen die Schwachheit. Aber die Kleinkarierten erkennen nicht ihre Schwachheit. Verstehst du, die bilden sich ein, wir sind schon groß, wir sind schon stark, wir sind das und wir sind das und wissen nicht, wie doof sie sind. Unser Weg zu Größe und Reife geht durch Erniedrigung, durch Schwachheit, durch Sterben, durch Unehre, durch Verachtung, durch Verborgenheit. Und ich muss euch sagen, ich bin Gott dankbar für meine Wege, wie Gott mein Leben führt. Ich kann das beides haben, wie Paulus gesagt hat, ich kann hoch sein und kann tief sein, kann viel haben, kann wenig haben. Kann, ja, aber wir lernen am allermeisten, wenn wir nichts haben, wenn wir nichts sind, wenn wir nichts können, da lernen wir am allermeisten. Die Gemeinde der Gläubigen und so weiter, die folgt dem Lamm nach, wo er hingesteht in der Bibel. Und er führt uns Wege, die uns manchmal gar nicht passen. Und das ist, wovon Joseph Hedgecock hier am Sonntagabend gesprochen hat, ein Überwinderleben führen. Dinge zu tun, die ich gar nicht will, die mir gar nicht schmecken, die mir gar nicht passen. Ich arbeite noch ein bisschen auf, weil er hat sehr lange gepredigt. Die Predigt war zu lang, in aller Liebe. Die meisten haben geschlafen, habe ich zugeguckt, wenn ich hier saß, verstehst du? Die konnten nicht mehr folgen, die wussten gar nicht, wo ist der gute Mann gewesen, verstehst du? Weil er sehr viel in 2 Stunden versucht hat, rüberzubringen. Ich versuche, diese Dinge aufzuarbeiten. Die sind mir so wichtig. Weißt du, was ist wirklich dem Lamme nach ein Überwinderleben? Wie viel ist es schwer zu akzeptieren, dass die Gemeinde Jesu ja, in äußerlicher Niedrigkeit und Schwachheit dasteht. Keine schönen Kirchen, keine Altären, keine großen Bauten hatten die ersten Christen. Bis ins 3. Jahrhundert haben wir nachweislich keine Kirchen. In den Wäldern haben sie sich versammelt, in den Katakomben. Ja, um Himmels Willen, auf dem Friedhof, da sind Totengeister. Weißt du, die Christen haben nicht an Totengeister geglaubt. Sie haben an Jesus geglaubt, der dem Tod die Macht genommen hat. Und sie haben sich in den Katakomben versammelt. Da waren sie am sichersten. Da gehen die Römer nicht rein. Da haben sie sowieso die Hosen voll, bevor sie überhaupt runterkommen. Ich weiß es. Und dort haben sie Gott gelobt und gepriesen. Und in der Katakombe, wie das schön geklungen hat. Ich habe einige Katakomben in Rom besucht. Ich weiß es. Mir hat es gefallen. Und weißt du, da hast du deine Kathedrale für dich. Selbst wenn da noch Schädel und Skelette liegen, spielt keine Rolle. Wie viel ist es schwer, die Gemeinde Jesu ja, zu akzeptieren, dass sie vielleicht in einem Hinterhof sich versammeln. Als wir umgezogen sind von der großen Kirche mit 85 Meter hohen Kirchturm ins Gemeindezentrum, da hat jemand zu mir gesagt, aber Bruder Matthäus, du bist runtergestiegen. Ja. Weißt du, jetzt versammelt ihr euch im Gemeindezentrum im Hinterhof. Also, ich weiß es nicht, ob ich da kommen werde. Die Leute brauchen auch nicht kommen, die werden auch nicht in den Himmel kommen. Verstehst? Wenn du Jesus nachfolgst, musst du auch Zivilcourage haben, dem Herrn auch im Hinterhof zu folgen. Auf dem Bauernhof oder sonst noch wo. Der Teufel baut sein Reich mit Prunk und Macht und Größe und Ansehen und Erfolg und was weiß ich. Mit Kompromisse. Hauptsache ist groß, Hauptsache wir sind viele. Hauptsache, wir werben auf Glanzpapier. 1. Korinther Kapitel 1, liest man mal von Vers 25. Ich lese hier. Denn das Törichte Gottes Nicht das Törichte der Menschen, die sind gescheit, aber das Törichte Gottes, also ja, die Begrenztheit Gottes, was wir denken, diese Verborgenheit Gottes ist weiser als die Menschen und die Schwächste, die Schwachheit Gottes ist stärker als alle Menschen zusammen. Denn seht eure Berufung, Brüder, nicht viele Weise nach dem Fleisch, also gebildete Doktoren, Professoren, Mächtige, Adlige, Blaublütige, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt, der Abschaum, paar Weiber, paar Sklaven, paar Kriminelle, paar Verbrecher, paar Mörder, paar Zuhälter, es ist nicht viele hohen Gewaltige, damit die Weisen zu Schanden werden. Und das Schwache der Welt hat Gott sich erwählt, das Unkraut, den Abschaum hat sich Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Edle der Welt und das und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Ja, weißt, als ich anfing zu predigen in Stuttgart, wir haben auf der Straße missioniert, und wenn du auf der Straße missionierst, kriegst du alle möglichen Gesindel zusammen. Und wir hatten Schwule, wir hatten Kriminelle, wir hatten Mörder, wir hatten Zuhälter in der Gemeinde, im Gottesdienst. Es war eine ganz bunte Gemeinde. Und ich habe nicht Angst gehabt, dort zu predigen. Verstehst du? Ich wusste, Gott liebt die Menschen. Gott ist an den Menschen interessiert, nicht an die Süfkes, an die Penner, an die Lumpen, an die Verbrecher, Kriminelle. Eines Tages kommt jemand zu mir und sagt, Pastor, mal du, ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich habe gesagt, ja, komm ins Zimmer. Wir haben dann den jungen Mann da ins Zimmer gebracht. Dann zieht er macht seine Taschen auf, eine Granate, Munition. Ich hätte das ganze Haus in die Luft sprengen können. Ich will Schluss machen. Ich will aus der Terrorszene aussteigen. Der war in Wien auf den Anschlag da als Terrorist und ist geflohen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bringe das Ding in Ordnung. Bring zur Polizei und stelle es hin. Also in meiner Gemeinde hat sich jetzt gestern Abend ein Terrorist bekehrt. Der will jetzt sein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und hier hat mir diese Waffen gegeben. Dann fragt der Polizist, wo haben Sie das her? Ich habe gesagt, ja, das hat er mir gegeben. Der hätte euch auch in die Luft sprengen können hier. Und ich habe hingestellt, ja, was sollen wir machen? Dann habe ich gesagt, stecken Sie in den Ofen. Verstehst? Ja, die wussten nicht, was sie machen sollen. Und dieser gute Mann hat sich dann auch persönlich gestellt, sagt, ich habe verdient diese Strafe und ist dann ins Gefängnis gegangen. Weißt du, Leute, die Gott ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ein anderer, ein Drogenhändler, der ist von Hamburg runtergekommen, hat sich bei uns durch die Freiversammlung bekehrt und wollte sein Leben mit Gott in Ordnung bringen, stellt sich auch der Polizei und sagt, ich will einfach Schluss machen. Ein anderer, wir kennen alle unseren Missionar, der Zeit lang unser Missionar war Peter Thomas. Der war auch solch einer, der auch durch diese Arbeit zum Glauben kam. Und dann ist er Missionar in Afrika gewesen und jetzt leitet er sogar die Missionsarbeit in Afrika. Das ist alles Gnade, was Gott macht. Gerade das, was nichts ist, das hat Gott schon fertig gemacht. Und in meiner ersten Zeit der Teestubenarbeit, wir hatten etwa 80 Leute, die von Drogen freigekommen sind. Wir haben natürlich Karl Türke gemacht. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie befreit man Rauschgiftsüchtige von Rauschgift. Was für Medikamente nimmt man da? Wie entzieht man das? Ich habe gesagt, durch Beten und Fasten dieser Art fährt nicht anders aus. 3 Tage keine Drogen, 3 Tage keine Spritze, kein Trip, gar nichts. Und dann, ja, manche Leute sind sogar die Wände hochgegangen. Und ich habe gesagt, du verpflichtest, ich habe extra so gemacht, dass die Leute unterschreiben mussten, der Pastor kann mit mir machen, was er will. Denn wir haben einen Fall gehabt, Volker Spitzer hier in Berlin, das Mädchen ist verrückt geworden und hat alles zerschlagen. Und dann zeigt das Mädchen nachher den Volker an beim Gericht, der hat mich geschlagen. Und da haben wir einfach ausgearbeitet, egal was der Pastor macht, was passiert, die müssen unterschreiben. Und wenn sie unterschrieben haben, dann ist es dann nachher nicht mehr mein Problem, was da passiert. Dann können sie nicht mehr sagen, der hat mich geschlagen. Und wir haben manchmal Leute festhalten müssen zu zweit. Du musst vorstellen, das ist ein Kampf, wenn die Dämonen ausfahren, die alten Teufel den Menschen verlassen. Der Mensch will frei werden. Und dann musst du in einen ganz freien Raum die Leute bringen. Wir haben einen Raum gehabt, ich denke nur an meinen ersten Fall mit Grütke. Und wir haben gar nicht so viel gehabt. Ich habe gedacht, ich mache das zu Hause, den Entzug. Du hast meinen ganzen Uhu und meinen Kleber alles aufgefressen. Verstehst du, so die Gier nach Drogen. Und dann habe ich gelernt, der muss alles sauber machen. Nichts im Raum, verstehst du? Eine leere Kammer zumachen und dann einfach sagen, und ich gehe mit dir zur Toilette und die Tür bei der Toilette bleibt offen. Das haben wir nachher gemacht bei dieser Entzündung. Und die so radikal mitgemacht haben, nicht nur den Hühnern die Eier abgelesen, wie in manchen Vereinen nachher üblich war. Nein, die wirklich, denen der Kampf gekostet hat, frei zu werden, die wussten, was bedeutet, frei zu werden. Und die blieben frei. Und die dienten auch Gott daher. So, jetzt bin ich noch bei meiner Bibelstelle, muss ich jetzt weiterlesen. Sondern das Törichte der Welt hat sich Gott ausgewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und die Schwache, das Schwache der Welt hat Gott sich ausgewählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das, weißt du, wie nicht mit Medikamenten, nicht mit Heer und nicht mit Kraft, sondern durch den Heiligen Geist passieren die Wunder. Wenn die Menschen erfüllt werden mit dem, vom Heiligen Geist, geht das Flux, das geht fließend. Nicht nur, dass unsere menschliche Kraft, das macht Ermutigung und Gebet. Aber was haben wir am Anfang gemacht? Christliche Musik aufgelegt, Bibelverse gelesen, was weiß ich. Ja, aber das ist okay und gut, aber die Kraft Gottes ist es, was die Menschen richtig frei macht. Und das Unedle der Welt, das Verachtete, das hat Gott sich erwählt, was nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Und damit sich kein Fleisch sich rühme. Wir haben es gemacht. Ich habe es gemacht. Durch mein Gebet. Vergiss es. Ich bin so weit gekommen, mir ist das eigentlich egal. Als wir hier nach Berlin kamen, eine Pastorenfrau hat meine Frau immer wieder mal, wir haben telefoniert, wir haben eine charismatische Gemeinde hier in der Nähe, bei mir auch hier in der Nähe, und so weiter. Wir haben telefoniert. Wie viele Leute haben sich bei euch heute bekehrt? Bei uns haben sich so und so viele Leute bekehrt. Wie viele Leute sind bei euch geheilt worden? Bei uns haben sich so und so viele Leute bekehrt. Ich habe gesagt, guck mal, liebe Schwester, warum interessiert es, dass sich so und so viele bekehrt haben? Auch bei uns, ich weiß, da bekehren sich so und so viele Leute. Aber was ist das Ergebnis? Was bleibt unterm Strich? Und oft, wenn wir denken, ich habe den Menschen bekehrt, da geht der Mensch wieder zurück. Gott nimmt den Menschen weg, damit sich niemand was einbildet und niemand sich was rühmt. Gott hat es hier erwählt, was nichts ist. Den Schrott, den Müll, den Spreu, den Abfall. Deshalb sei auch nicht kritisch. Also verdreh nicht die Nase und rümpf nicht die Nase, wenn zu uns manchmal komische Leute kommen, kranke Leute kommen, schizophrene Leute kommen, Verbrecher kommen, Mörder kommen. Die kommen zu uns. Lob und Dank. Und genau diese Leute brauchen wir, damit sie in den Himmel kommen. Ja, damit sie Jesus erleben. Römer 8, 26, da heißt es, der Geist Gottes kommt unserer Schwache zu Hilfe. Der Geist Gottes kommt unserer Schwache zu Hilfe. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 10. Darum bete ich und darum flehe ich, sagt Paulus. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, heißt es hier in der Bibel. Und darum habe ich Freude an Misshandlungen, an Nöten. Ich habe Freude an Verfolgungen. Ich habe Freude an Ängsten. Ich habe Freude an dem und dem und dem. Hast du Freude? An Trübsal? Und je weiter unten wir sind, desto höher kommen wir nachher in der Gegenwart Gottes. Desto mehr erleben wir den Herrn. Wer schwach sein kann, der kann auch ja auch stark sein. Wer arm sein kann, der kann auch reich sein. Entwickle Stärke in der Schwachheit. Das möchte ich hier weiterbringen durch meine Predigt. Entwickle deine Stärke durch Schwachheit. Wenn es einem gut geht, da kann jeder stark sein. Halleluja, Lob und Dank. Oh, ich bin glücklich im Herrn. Oh mei, ich freue mich. Nein, freue dich, wenn es dir schlecht geht. Miserabel. Denn stark kann jeder sein, wenn es einem gut geht. Aber wer Prüfungen und schwere Zeiten übersteht, der ist wirklich stark. Wer die schweren Probleme gelöst hat, hat Nüsse geknackt hat, naja, der löst nachher die anderen Probleme spielend. Und ich habe euch gesagt, meine Philosophie ist, wenn ich ein Problem habe, dann teile ich die Probleme von 1 bis 10. Das Schwierigste zuerst. Und dann die leichte nachher, und wenn ich diese Probleme, das schwerste Problem gelöst habe, dann habe ich die anderen im Handumdrehen gelöst. Wer Kinderkrankheiten gehabt hat, der wird nachher nicht mehr krank. Und das Problem heutzutage ist, weil wir keine Kinderkrankheiten mehr gehabt haben. Du wirst immer geimpft. Ich bin Gott so dankbar, dass ich gegen nichts geimpft worden bin. Nichts. Ich habe mich gedrückt. Von Anfang bis zum Schluss. Ich habe meine Tanten gesehen, was die so Stiche haben und so weiter. Ich habe gesagt, nee, ich möchte meinen Leib nicht verschandeln. Mein Leib ist was Wunderbares. Ich habe Gott gedankt für meinen Körper. Amen. Und ich will kein geimpft. Sogar als dann Schulimpfung war, wegen was weiß ich nicht, habe ich immer krank simuliert. Ich konnte simulieren. Mich einfach drücken von dem und dem, und die haben bis zum Schluss gedrückt. Und als ich nach Indien fuhr, dann Ja, wir brauchen Impfung, da muss geimpft werden und du dann kannst, wenn du sogar in Slumgebiete gehst, muss geimpft werden und was man mir alles erzählt hat, was auch die Botschaft geschrieben hat. Dann stehe ich in der indischen Botschaft, will meinen Visa abholen, da steht vor mir ein Geschäftsmann und habe ich gesagt, oder erzählt mir, dass ich schon, glaube ich, x-mal dort in Indien war. Und habe gesagt, was machen Sie? Habe ich auch Impfungen gemacht? Welche Impfungen braucht man da? Sagte, machen Sie keine Impfungen. Meine erste Impfung, die hat mich krank gemacht. Meine ganzen Haare sind mir ausgegangen. Und alles, was sie mir erzählt hat. Und habe gesagt, was soll man jetzt machen? Was soll ich machen? Sagte, kaufen Sie Schnaps. Und das war Kleinigkeit, hat mir was gesagt, was ich machen soll. Und das habe ich mitgenommen. Und ziehen sich lange Ärmel an und passen Sie auf. Und so bin ich. Ich bin in den schlimmsten Slums gewesen, wo einfach die Moskitos geflogen sind und nur ja zu Hause waren. Und wir sind nicht krank gewesen für 4 Wochen. Wir haben alles mitgebracht. Mein Schwiegersohn ist geimpft, fliegt auch nach Indien, steigt in Madras aus dem Flugzeug aus. Auf dem Flughafen wird er von einer Mücke gestochen und hat einen großen Fieber, muss er nach Hause geflogen werden. Das war das Ergebnis. Was nützt es, wenn der Herr nicht einen bewacht, wenn der Herr einen nicht behütet, ist alles für die Katz. So, wir sind gut nach Hause gekommen, gesund, nie was gehabt. Aber man muss natürlich auch den Herrn vertrauen. Und wir haben vorher gebetet und gefastet. Lothar und Timo und ich, wir haben so zuerst mal Gott gesucht und dann sind wir losmarschiert. Und auch die haben sich nicht geimpft und auch die sind nicht krank geworden. Ja, löse deine Probleme in der Schwachheit. Verlass dich den Herrn. Wer die schweren Probleme gelöst hat, die harten Nüsse geknackt hat, der kann nachher spielend seine Probleme lösen. Die Kinderkrankheiten müssen auskuriert werden. Die kommen nur einmal. Und weh, du hast die Kinderkrankheit nicht auskuriert. Wenn die dann im Alter kommen, dann gute Nacht. Lerne die heutigen Ungerechtigkeiten zu verkraften, zu bewältigen und zu überwinden und zu verschmerzen. Das, was so alles so passiert hier in Land auf, Land ab. Wir leben hier wie im Schlaraffenland. Wir leben wie im Schlaraffenland. Ach, wenn was fehlt, Herr Doktor, da kommt gleich Nothilfe. Lerne hier die Ungerechtigkeiten zu überwinden. Und du wirst merken, wenn du das hier kannst, die Ungerechtigkeiten zu verkraften, dann wirst du die Endzeit im Schlaf erledigen. Und die Endzeit wird eine Zeit sein, wo die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das kleine, einfache Geschmeiß hier, die paar kleinen Katastrophen, was du machst, verstehst du, die wirst du schaffen. Und genau das war auch in der Krisenzeit der Erde. Die riesigen Saurier, die großen Starken und so weiter, die haben es nicht überlebt. Aber das kleine Geschmeiß, das hat überlebt. Die haben sich verkrochen, sich versteckt, Angst gehabt. Deshalb Angst ist auch gar nicht so schlimm. Angst ist sogar gut und gesund teilweise. Ein gewisses Maß an Angst ist da. Du sollst nicht fürchten, aber Angst dürftest du haben. Oh, kommen wir durch, Herr, kommen wir nicht durch. Die kleine Herde ist auch wieder so eine Geschichte in der Bibel. Jesus sagt, die kleine Herde, denen gehört das Reich Gottes. Lukas Kapitel 12, Vers 32. Du brauchst keine Angst zu haben, heißt es hier, du kleine Herde, du kleine Gemeinde, du kleines Grüppchen, du kleiner Hauskreis, du kleiner Bruder, deine Schwester. Du brauchst keine Angst haben, denn der Vater hat beschlossen, sein Königreich euch zu schenken, der kleinen Herde. Also, die Armen werden überlebt. Schau, als Nebukadnezar kam und die Juden die Verbannung führte, die Großen hat er alle gleich mitgenommen, die jungen Burschen gleich in seine Schule geschickt und sie erzogen zu Regierungsbeamten und das arme Volk ist zu Hause geblieben. Dem armen Volk ist nichts passiert. So, schau, die Schwachen überlebens. Wir haben für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wie überwinde ich meine Schwachheit? Weg aus der Schwachheit. Die Schwächlinge sollen positive Einstellung bewahren. Auch wenn wir umkommen, ist es egal. Komme ich um, so komme ich um. Ich gehe, ich mache, ich tue es. Sie sollten sich nicht entmutigen lassen durch Selbstmitleid und nicht im Selbstmitleid versinken. Oh, wir sind so schwach, wir sind so arm. Ach, oh, lieber Gott, du weißt. Oh. Und stöhn doch nicht so. Der Herr wirkt Wunder, wenn die Klageweiber verjagt werden. Die sich selbst bemitleiden. Hör auf mit Minderwertigkeitskomplexe. Und wisse, die Pforte ist eng, der Weg ist schmal. Verstehst? Da musst du gucken, dass du gerade durchkommst. In Lukas Kapitel 13, Vers 23, hier heißt es, er sprach aber, oder sprach einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Ja, sagt der Herr, stimmt. Und er sprach zu ihnen, ring darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, da sage ich euch, werden danach trachten und sich sehen und sie werden nicht hineinkommen. Ihr könnt jetzt noch hineinkommen. Wie schafft man in das Reich Gottes? Im Reich Gottes schaffen nur Schwächlinge. Hör mir gut zu. Schwächlinge. Elende. Mühselige. Beladene. Gott muss uns wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel treffen, wie den Saul von Tarsus damals in Damaskus oder vor Damaskus. Jesus musste ihnen in die Knie zwingen und begegnen. Und er wurde geschwächt. Und das ist, was Gott zulässt, dass man geschwächt wird. Dass man blind wird, wie der Saul von Tarsus. Und dann sagt Gott, sieh, er betet. Ja, was hat der Jude da gemacht? Der konnte nur beten, der war Weltmeister im Beten. Sein 18er Gebet, das hat bald den ganzen Vormittag in Anspruch genommen. Aber jetzt heißt es, siehe, er betet. Und leiert nicht mehr seine Gebete runter. Jetzt betet er mit dem Herzen. Oh Gott, wie lange noch, wann kommt der Mann, der mir hier in der Stadt sagt, was ich tun soll? Und solange der Mensch fromm ist, leiert er seine Gebete nur runter. Das hat Saul gemacht. Und Jesus hat ihn schockiert, ihn entgeistert. Da hat er aufgehört, religiös zu spinnen, war sprachlos und war außer Fassung. Seine ganze fromme Welt brach dort zusammen wie ein Kartenhaus. Sein Pharisäertum platzte auseinander wie eine Seifenblase. Und jetzt war er schwach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf mir, erbarm dich meiner. Verstehst du? Von wegen der großen Gebete, Gott, ich danke dir. Hier konnte Gott etwas Neues anfangen bei diesem Saul von Tarsus. Und da konnte er in das Reich Gottes kommen und brauchbar für das Reich Gottes werden, wenn er, als er entwurzelt wurde. Ich habe eine ganze Weile unter messianischen Juden gearbeitet oder messianische Juden versucht zu evangelisieren, zu erreichen. Und ich habe eines festgestellt, messianische Juden kannst du nur erreichen, wenn die entwurzelt sind aus dem Judentum. Entweder sind sie in Amerika, haben die Verbindung zu Palästina verloren, zu dem Tempel und zu dem Gesetz des Moses, dann kannst du sie bekehren. Dann sind sie offen, auch Christen, Katholiken. Du kannst auch Katholiken nicht bekehren, solange sie noch in der katholischen Kirche bis zu Ohren drinstecken. Die müssen entwurzelt werden, enttäuscht werden. Und dann kann was passieren. Und hier konnte Gott was Neues beim Saul von Tarsus anfangen. Siehe, er betet. Weißt du, ein Baum, wenn du den verpflanzt, wenn du irgendwo ausgräbst, dann braucht es eine gewisse Weile, bis es anwächst. Und dann macht es eine Krise durch. Bis er sich an der neuen Umgebung sich angefreundet hat, Wurzeln geschlagen hat und so weiter. Er muss die Umgebung annehmen und die Umgebung muss ihn annehmen. Und dann kann der Baum wieder Frucht bringen. Muss dann sein. Und anwachsen braucht seine Zeit. So ein Baum macht seine Krise, seine Schwachheit, aber dann wird es ein großer, prächtiger Bau. Dieses Anwachsen. Wann verstehst du Gott am besten? Und soll ich dir sagen, wann du Gott am besten verstehst? Wenn du alles verloren hast. Wenn du nichts mehr hast. Und wenn du nichts mehr hast, dann kannst du sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du nicht einmal einen Groschen hast, wie der verlorene Sohn. Ja, wenn du zu Fuß und per Anhalter nach Hause gehen musst. Und so, dann machst du gar keine Sorgen mehr um das Leben. Dann nimmst du das Leben nicht mehr so dramatisch, wenn du alles verloren hast. Paulus wurde bei Damaskus blind, schwach, geblendet von Jesus, geblendet von der Wahrheit. Was? Ich verfolge den Herrn, ich arbeite gegen den lieben Gott. Zitternd und erschrocken, so heißt es in meiner Bibel, fragte Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und die Stimme sagt, steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und Saulus aber richtete sich auf von der Erde und siehe, als er die Augen aufschlug, sah er nichts. Was für ein Schock. Saul war erblindet. Als dies geschah, musste er dazu verkraften, 3 Tage in Blindheit auszuharren. Der hätte auch vielleicht noch länger ausgeharrt. Aber Blindheit, ja, das hat den Rest für sein Leben gegeben. Es muss ihn jemand an die Hand führen. Aber diesen Choleriker, diesen sturen Bock, verstehst du, den muss man jetzt führen. Aber genau das war, was Gott ihm zeigen und sagen wollte. Saul, du musst geführt werden. Dich muss man in die Hand nehmen. Du bist blind, merkst es nicht. Und Wie oft wird er das in diesen 3 Tagen gegen die Wand gerannt haben? Ich finde das nicht. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist mein Töpfchen? Nachttöpfchen? Verstehst du? Wo ist das? Sie nahmen ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Jetzt musst du dir vorstellen, er kam mit großen Vollmachten nach Damaskus und jetzt wird er reingeführt. Wie ein Blinder, wie ein Bettler, wie ein Beschädigter. Wie demütigend, ja, muss er sich vorgekommen sein. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und er aß nicht und er trank nicht mehr. Da wäre es mir auch Essen und Trinken vergangen und Hören und Sehen vergangen. Und erst nachdem Ananias ihn besuchte, wurde er vom Gottesgeist getroffen und berührt und macht die erste Gnadenerfahrung. Nicht dein Studium, lieber Saul, ja, sondern meine Kraft ist es, was dir hilft. Und der Ananias legt die Hände auf und plötzlich wird er sichtbar. Und hier lernt der fromme Knilch eine wichtige Lektion seines Lebens. 2. Korinther Kapitel 12 dokumentiert es nachher später. Diese Erfahrung half ihm, mit den schwierigsten Problemen des Lebens auf positive Art und Weise fertig zu werden. Durch die Schwachheit kommt die Kraft Gottes in uns, ihr Lieben. Und die Wirkung kann sich entfalten. Plötzlich bilde ich mir nichts mehr ein. Und Einbildung ist die schlimmste Bildung, die wir haben. Von der muss uns Gott erlösen. Ganz besonders Deutsche. Die Einbildung. Wenn wir wirklich schwach sind und unsere Schwachheit annehmen, geschieht etwas Gewaltiges. Und das geschieht auch in unserem Körper. Unser Körper muss zuerst so getrielt und getritzt und geplagt werden, dass er ganz schwach ist. Und dann beginnt der Muskelaufbau in unserem Körper. Das ist ein biologischer Vorgang. Das ist auch ein geistlicher Vorgang. Wenn wir trainieren, bringen wir tatsächlich unseren Muskel ja, bis an die Grenze, so ein Sportler. Und dann regeneriert sich das alles. Die schwachen Muskeln stärken sich wieder und es wird hinterher stärker, als es vorher war. Und etwas Ähnliches geschieht auch im Geistlichen. Wenn wir unsere Schwachheit anerkennen, unseren Mangel sehen, kann Gott seine Stärke und seine Kraft uns verleihen. Deshalb, das was Paulus sagt, sei stolz auf deine Schwachheiten und nicht auf deine Stärken. Ich will am allermeisten mich der Schwachheit rühmen. Erfreu dich an deiner Schwachheit. Erfreu dich an deiner Unfähigkeit. Du musst nicht allen Leuten sagen auf der Straße, dass du doof bist. Das ist nicht nötig. Aber, ja, aber freu dich, dass du nichts weißt, dass du nichts verstehst. Herr, das muss mir gegeben werden, das musst du mir offenbaren, das musst du mir zeigen. Weißt, wir müssen eines lernen, nicht, dass wir mit unserer Dummheit hausieren gehen. Viele Leute sagen, ach, ich bin so dumm, so doof. Ja, nein, das reicht, wenn du das weißt. Das musst du nicht allen Leuten sagen. Und es geht ja um die Beziehung zwischen dir und Gott. Was du vor Gott bist, Herr, ich bin klein, doch du bist groß. Vor der Welt musst du vorbereitet sein, du musst stark sein, du musst auf die Pauke hauen. Der Welt musst du nicht zeigen, dass du nichts kannst, nichts weißt, nichts verstehst und nichts hast. Ja, aber erfreu dich deiner Armut, deiner Fehlerhaftigkeit, erfreu dich deiner Minderwertigkeit. 1. Korinther 4, Vers 9 und folgende Verse. Denn ich meine, Gott hat uns zu Apostel erwählt. Wir sind die Allergeringsten. Ja, wir sind dem Tode ausgeliefert. Denn wir sind ein Schauspiel vor der ganzen Welt geworden und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Wir sind Dummköpfe um Christi willen. Aber was will der? Verstehst du? Aber Paulus sagt hier ironischerweise immer, ihr seid klug in Christus, aber wir sind schwach, wir sind verachtet, ihr seid herrlich. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine Stätte und mühen uns ab. Und so weiter und plagen uns und versuchen uns so am Leben zu halten wie nur möglich. Schmäht man uns, so segnen wir, verfolgt man uns, so dulden wir, verlästert man uns, so reden wir freundlich mit den Menschen. Das ist in der Schwachheit gar nicht so groß, macht genau das Gegenteil von dem, was die Schwachheit tun würde. Wir sind geworden wie Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Was ich hier predige, ist vielleicht nicht so Halleluja, zum Halleluja schreien. Ja, sei ein Narr um Christi willen. Lebe wie ein Spaßvogel, wie ein Clown. Das ist, was ich sagen möchte. Lebe wie ein Clown. Ah, komm, ist es doch lustig. Sei wie ein Kasper. und mach dir gar nichts groß drauf. Als Kasper, ich weiß nicht, ob du schon mal Theater gespielt hast. Weißt du, Kleider machen Leute. Auch als Kasper. Wenn du Kasper hast, eine rote Nase hast und eine Maske trägst, du bist ein anderer Mensch. Ja, und wir tragen eine andere Maske. Nimm das Leben nicht so ernst. Mach alles aus Spaß und aus Freude. Genieß das Leben. Als ich mich so vorbereitete, da kam mir eine Operette von Franz Leha im Sinn, sei wie eine lustige Witwe. Ja, weißt du, was das ist? Die lustige Witwe, die glaubt, ja, das süße Leben ist vorbei. Alle bedauern diese arme Seele, bemitleiden sie. Niemand weiß, dass sie Millionen geerbt hat, ja, weil sich der Mann das Leben genommen hat. Normalerweise ein Selbstmörder kriegt nichts, erbt nichts, da bleibt nichts und so weiter. So sollen auch Christen wissen, ja, wir haben nichts, wir sind nichts. Wir haben alles verloren. Unseren Heiland haben sie genommen, sie haben ans Kreuz genagelt. Du, sie sind ganz armselig sich vorgekommen. Aus Angst vor den Juden haben sie sich versteckt sogar. Jesus hat uns nicht als arme Witwe zurückgelassen. Es sieht so aus. Den Heiland haben sie genommen. Und sogar die Juden haben es unterstellt, sie haben den Leichnam gestohlen. Ja, und viele benehmen sich so wie die arme, verlassene Witwe. Aber diese Witwe hat was kapiert. Die hat die erbt. Und als sie merkt, dass sie erbt, dann nimmt sie sich vor, ich gehe nach Paris. Ja, und dort werde ich wieder heiraten, werde ich jemanden wieder finden und so weiter. Aber das versuchen die Verwandten mit allen Mitteln zu verhindern. Und genau so ist es auch im christlichen Leben. Deine ganzen Verwandten, Freunde und was weiß ich, die versuchen alles dran zu tun, dass du ja nicht eine lustige Witwe wirst. Oder Witwe. Sie haben Angst. Sie würden das Erbe, du würdest das Erbe verschleudern. Und so ist der Teufel. So sind die Frommen, so sind die Scheinheiligen, Brüder und Schwestern. Die wollen dir die Freude am Leben nehmen. Jetzt endlich kann ich das Leben genießen. Ja. Die wollen dir die Hoffnung rauben und dir das Leben vermasseln. Genieße deine Witwenschaft. Steht in der Bibel mal. Genieße deine Witwenschaft. Gott will dich in deiner Witwenschaft allein sein, in deiner Einsamkeit segnen. Deine Traurigkeit. Genieße das. Ja, die Arme. Genieße deine Witwenschaft in der Betroffenheit, in der Leere, in den Spannungen, in den Nachteilen des Lebens. Ja, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du darfst das nicht und so weiter. Aber erkenne, das Ding hat eine andere Medaille noch. Der Hintergrund der lustigen Witwe ist, ja, ich erbe. Ich erbe. Mit dem Tod ist noch nicht alles zu Ende. Schau nicht, was die Leute über deinen Jesus sagen. Guck mal, der ist im Himmel, der ist weit weg, der kümmert sich nicht um dich. Du bist verlassen. Das will der Teufel dir einreden, bis in das Operette. Er hat dir aber ein riesiges Erbe zurückgelassen und du trittst sein Erbe an. Ist das nicht fantastisch? Du bist nicht mehr die arme Witwe. Du bist durch Jesus reich, superreich. Erfreue dich deiner Witwenschaft, was es auch immer heißt. Denk drüber nach. Erfreue dich, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes. Und ich sehe die andere Seite der Kehrmedaille. Wenn du schwach bist, bist du stark. Wenn du arm bist, bist du reich. Wenn du krank bist, bist du gesund. Wenn du klein bist, bist du groß. Ha, ist das nicht herrlich? Du lebst von seinem Teil, was er dir zurückgelassen hat. Paulus war so wie die lustige Witwe. Soll ich dir sagen? In 1. Korinther 1, Vers 28 und folgende Verse, da lese ich. Denn von Menschen werden wir gering geschätzt und behandelt. Wir werden sogar verachtet. Wer bei ihnen nichts, was bei ihnen nichts zählt, das zählt bei Gott. Und was wir bei ihnen nicht haben, das haben wir bei Gott, schreibt er hier. Und dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf die Menschen einen großen Wert gelegt haben. Vor Gott soll sich niemand was einbilden und sich was rühmen. Ich habe was. Nein, du hast was im Herzen. Du hast was gewonnen. Und das gilt auch für uns und für euch, heißt es in der Bibel, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr verdankt alles ihm. Halleluja. Ich verdanke meinem Erblasser, Jesus Christus. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Gabe der Weisheit und der Erkenntnis und so weiter. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Und wenn jemand auf etwas stolz sein will oder soll, der soll stolz sein, dass er Gott kennt. Dass er Gott versteht. Dass er Gott begriffen hat. Und Paulus gehörte zu diesen lustigen Witwen. Mir gefällt dieses Bild mit der lustigen Witwe. Ja, er lebt es voll aus. Wenn du an Jesus richtig glaubst, musst du über deinen Schatten springen. Ich gehe jetzt nach Paris und werde dort heiraten und lass die anderen spinnen und erzählen, was sie wollen. Das ist die Geschichte. Spring über den Schatten, den in deinem Leben sind, die andere sogar dir bereitet haben. Spring über deine Anschuldigungen, über deine Verdächtigungen, über deine Angriffe, die du erlebst, über die ganzen Vorwürfe, die Leute dir machen. Das kannst du nicht, um Himmels Willen. Das Erbe verschleudern, auch als Kind Gottes, das kannst doch nicht. Mach dir aus deinem Leben nicht so viel draus. Du bist ein Erbe Jesu Christi, Halleluja. Und was er ihm gehört, gehört auch dir. Und was er hatte, was er war, das bist auch du. Du bist so reich, das weiß niemand von dir. Verstehst? Das haben sie noch nicht kapiert. Und das ist die Schwachheit, verstehst du? Jetzt bist du eine Witwe. Eine Witwe, die ja, ist aufgeschmissen. Wenn der Mann nicht mehr da ist, der Partner nicht mehr da ist, ja, ist es schlimm. Wer versorgt damals? Und in Altertum war das so. Die Witwe war unversorgt, die musste dann von der ganzen Gesellschaft unterhalten werden und versorgt werden. Ins Armenhaus musste sie. Aber hier, der Lehard beschreibt diese Geschichte in eine ganz andere Form. Diese Operette hat eine Botschaft in sich selbst. Und so wie jedes Märchen, wie jede Sage, wie jede Operette. Und jedes Kunststück hat eine Botschaft in sich selbst. Jedes Bild, das du betrachtest, hat eine Botschaft in sich. Betrachte das. Mir hat es gut getan, als ich mal das Ding, was so angehört habe, eine Aufführung irgendwo. Du musst auch niemand erzählen. Und niemand soll es wissen, wie du gesegnet bist, wie reich du bist, wie Gott dich beschenkt hat. Es reicht aus, dass du es weißt. Geschwister, wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Sonst kommen sie gleich mit der ausgestreckten Hand. Kannst du mir, kannst du mir, kannst du mir. Paulus sagt, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Wie es mir geht, was mit mir passiert, außer meiner Schwachheit. Paulus nimmt seine Schwachheit an, dem Pfahl im Fleisch hier, das ihm so mächtig zugesetzt hat. Er hat ja dreimal gefleht und gebetet, damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, sagt er. Da ist mir ein Pfahl im Fleisch gegeben und Satan schlägt mich mit Fäusten. Stell dir mal sowas vor, dein Mann Gottes schlägt Satan mit Fäusten. Gute Nacht, was ist denn da los? Wo sind wir denn? Satan schlägt mich mit Fäusten, damit ich mich nicht überhebe. Und Jesus hat ihm gesagt, Bruder, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Auch wenn Satan dich mit Fäusten schlägt und so wie dieser Bruder gesagt hat, wenn ich die Tür aufmache, kriege ich gleich eins unter der Gürtellinie. Satan schlägt mich mit Fäusten. Denn gerade wenn du schwach bist, wenn ich schwach bin, hat der Herr zu ihm gesagt, bist du stark? 2. Korinther 12, Vers 7. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Eine andere Übersetzung. Denn nämlich hier erweist sich die Kraft Christi an mir. Das ist, wie man die Kraft Gottes erlebt. Weißt du, glücklich kann jeder Dumme sein, wenn es ihm gut geht. Aber glücklich sein und lustig sein und lustige Witwe sein, wenn es dir schlecht geht. Wenn die alle dich verachten, alle mit dem Finger auf dich zeigen. Nämlich da erweist sich die Kraft Gottes. Rutscht mir Buckel runter. Nach mir die Sintflut. Und so trage ich alles, was Christus mir auferlegt. Und das ist eine ganz starke Stelle. Ich trage alles gelassen, getrost. 2. Korinther 12, was Christus mir auferlegt. Alle Misshandlungen, Entbehrungen, Verfolgungen, Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das musst du wissen. Ich bin schwach, aber da bist du stark. Und jetzt muss dem Teufel sagen, es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft. Und dass ich lebe, ich verdanke ihm und niemand anderem mehr. Der Teufel möchte dich verrückt machen mit Dingen, die du ja hättest haben sollen, hättest tun können und so weiter. Er möchte dich einfach irgendwie fertig machen, dass du sagst, dass mein Leben hat keinen Wert. Mein Leben hat doch Wert jetzt. Endlich mal. Heute ist ein neuer Tag. Fall in die Arme Gottes. Tiefer kannst du nicht fallen, so wie diese lustige Witwe. Fang wieder was Neues an. Hab Pläne, nach vorne zu schauen, nicht nach hinten zu schauen. Die meisten Leute schauen nach links, nach rechts oder nach hinten. Das ist alles falsch und verkehrt. Schau nach vorne. Deine Vergangenheit wird dir nicht helfen. Deine Geschichte, was da war, wird dir nicht helfen. Schau nicht zurück, schau vorwärts. Das ist es. Nach Paris. Damals war Paris das Große. Und 1900, als Leha dieses Stück schrieb, Paris, Zentrum der Welt. Philipper Kapitel 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Philipper 3. Denn ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Christus ergriffen bin. Und wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Bitte vergiss, was hinter dir liegt. Und fang an, wieder fröhlich deine Straße zu ziehen. Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Gott hat in der Bibel die Witwen wunderbar gebraucht. Denk nur an die Witwe von Sarepta. Die wollte sterben und die letzte Mahlzeit für ihren Buben machen. Und Gott hat den Elia vorbeigeschickt und die hat 18 Monate gut gelebt, immer im Pfannkuchen gehabt. Oder denk an die Witwe, wo der Gerichtsvollzieher kommt und die Kinder wegnehmen will. Und Mann Gottes, was muss ich tun? Dann sammle leere Gefäße und der nicht wenige, dann geh in deine Kammer, schließ zu und das wenige Öl, was du hast, vermehre. Und dann hat diese Witwe Wunder erlebt. Witwen sollen noch Wunder erleben. Einsame Menschen, schwache Menschen und die Waisen und Witwen, das sind die schwachen Menschen der Gesellschaft. Und gerade die Menschen liebt der Herr Jesus. Halleluja. Aber eines steht fest, sagt er, ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue nur nach dem, was vor mir liegt als Ziel. Mit aller Kraft, mit meiner letzten Kraft, laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Mit letzter Kraft, zieh alle Register und lauf mit letzter Kraft vorwärts, damit du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen worden. Nicht, dass ich alles begriffen hätte, nein, ich bin von Christus ergriffen. Gott will unsere Schwäche nehmen und uns seine Stärke geben. Ich bin von Christus ergriffen und jetzt fließt etwas. In dem Augenblick, wo Christus dich berührt, wird sofort was übertragen. Du wirst ja aufgeladen. Ich bin von Christus ergriffen auf außergewöhnliche Art und Weise. Und jetzt leben wir beide verbunden miteinander, Christus und ich. Und Gott lässt zu, dass Schwäche und Stärke gleichzeitig miteinander existieren. Meine Schwäche und seine Stärke. Halleluja. Ich bin schwach, doch du bist stark. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Beides ist gleichzeitig möglich, obwohl sich eigentlich das beide widerspricht. Schwäche und Stärke vertragen sich nicht, aber meine Schwäche mit Gottes Stärke zusammen. Da kommen wir vorwärts, daher geht's weiter. Halleluja. Himmlischer Vater, meine Gnade, sagst du, genügt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was brauche ich mehr? Halleluja, Heiland, ich möchte viel mehr auf dich vertrauen und auf dich hoffen. Du stärkst meinen Glauben tagtäglich, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr weiter kann. Du richtest mich auf, Kopf hoch, und du klopfst auf meine Schultern und du sagst, mach weiter. Meine Schwäche ist meine Stärke. Lieber Heiland, segne meine Geschwister, wenn sie, egal wo sie sind, egal durch welche Situationen sie gehen, egal was sie jetzt durchmachen, Herr, du bist in unserem Leben eine Realität, eine Wirklichkeit. Wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Dann mag alles vergehen und alles zuschanden werden. Herr, du erlaubst uns Situationen und Umstände, wo wir machtlos und ohnmächtig sind. Du erlaubst uns Situationen, wo wir auf dem Boden liegen, aber deine Hand richtet uns auf. Du stärkst uns Tag für Tag. Und ja, mit einem Lied komme ich zu dir, oh Gott, und preise dich und rühme dich. Halleluja. Herr, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut, Herr Jesus, wäscht mich von Flecken rein, Lamm Gottes, ich komme zu dir. Halleluja. So wie ich bin, vom Sturm gejagt, mit bangen Zweifeln oft geplagt, von Feind bedroht und sehr verzagt. Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin, blind, arm und irr, such ich, was mir gebricht. Bei dir ist Licht reicht und deiner Gnade ziehe. O Lamm Gottes, ich komme zu dir, grad wie ich bin. Amen. Amen. Preis Gott.